aus dem Propheten Sacharja, Kapitel 2, die Verse 1 bis 4. Und ich hob meine Augen auf und sah und siehe, da waren vier Hörner. Und ich sprach zu dem Engel, der mit mir redete, wer sind diese? Er sprach zu mir, es sind die Hörner, die Juda, das ist Israel und Jerusalem, zerstreut haben. Und der Herr zeigte mir vier Schmiede. Da sprach ich, was wollen die machen? Er sprach, jene sind die Hörner, die Juda so zerstreut haben, dass niemand sein Haupt hat erheben können. Diese aber sind gekommen, jene abzuschrecken und die Hörner der Völker abzuschlagen, die ihr Horn gegen das Land Juda erhoben haben, um es zu zerstreuen. Wir haben den Rundbrief von Bruder Viktor Smatja aus Jerusalem erhalten und er schreibt darin unter anderem Folgendes: Bitte betet für die äußerst schwierige Situation, die sich nach dem Kidnapping und der Ermordung der drei israelischen Teenager entwickelt hat. Und nun auch noch der schreckliche Tod des jungen Arabers, der für die Bosheit anderer bezahlen musste. Betet ganz besonders für die betroffenen Familien. Was für eine Tragödie, die uns alle in ein neues israelisch-palästinensisches Blutvergießen hineinziehen kann. Betet dafür, dass der Herr Gnade und Erbarmen für uns alle haben möge. Ich denke, dass wir diese Sicht der Dinge teilen dürfen und teilen. Es geht der Gemeinde Jesu um das Wohl und das Wehe der einzelnen Menschen, ganz egal zu welchem Volk sie gehören, ob es nun Juden sind oder ob es Araber sind, spielt dabei gar keine Rolle. Gott geht es um den einzelnen Menschen und vor allen Dingen darum, dass er zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus kommt. Das ist zunächst einmal die Sicht der Gemeinde Jesu. Wir sind also da nicht parteiisch, wir sind nicht auf der einen, wir sind auch nicht auf der anderen Seite, sondern wir sind für den einzelnen Menschen, und zwar vom Kreuz her, von dem her, was der Herr Jesus Christus am Kreuz für jeden einzelnen Menschen in dieser Welt getan hat. Die andere Seite ist die, dass Gott ja nun auch seine Heilsgeschichte hat mit den Völkern in dieser Welt, mit Israel und den sogenannten Nationen. Luther übersetzt ja immer wieder mit Heiden, damit sind die Nichtjuden gemeint, also die Nationen. Gott hat seine Geschichte mit Israel und den Nationen. Es geht auch um das Verhältnis Israels zu den Nationen und der Nationen zu Israel. Es geht darum, welche Absichten verfolgt Gott mit Israel, mit den Nationen, mit der Gemeinde Jesu. Es geht darum, dass wir erkennen, was eigentlich dahinter steht, hinter der Bedrohung Israels. Und wir können manches lernen für die Gemeinde Jesu. Wir können auch manches lernen für uns ganz persönlich, gerade auch aus diesem Abschnitt der Heiligen Schrift, den ich uns gerade verlesen habe. Es geht hier um die Bedrohung Israels durch die Völkerwelt. Und es geht darum, dass diese Bedrohung überwunden wird. Es geht um die Hörner, das sind die Nationen, die Israel bedrohen. Und es geht um die Schmiede, durch die diese Hörner überwunden werden, besiegt werden. Damit wollen wir uns jetzt ein wenig befassen und ich denke, wir können für uns selbst, auch für uns ganz persönlich einiges daraus lernen. Zunächst einmal geht es hier um die Hörner, um die Bedrohung Israels durch die Nationen. Und ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, da waren vier Hörner. Und ich sprach zu dem Engel, der mit mir redete, wer sind diese? Er sprach zu mir, es sind die Hörner, die Juda, das ist Israel und Jerusalem, zerstreut haben. Nun, Hörner sind in der Bibel ein Symbol für Kraft und Macht. Wir denken zum Beispiel an die vier Hörner des Altars, des Brandopferaltares, die ein Bild für die Kraft und Beständigkeit der Erlösung durch unseren Herrn Jesus Christus sind. Vielleicht dachte Zacharias, der Vater Johannes des Täufers, später daran, als er in seinem Gebet und Lobpreis vom Horn des Heils sprach. Die Weissagung Zacharias ist voll von alttestamentlichen Gottesworten und Bezügen. Auch werden die Hörner im Zusammenhang mit bösen Mächten genannt. Wir lesen dazu einmal aus Psalm 22, die Verse 13 und 22. Psalm 22, der Leidenspsalm, ein wunderbarer Psalm, von dem man ausgehen kann, dass der Herr Jesus Christus nicht nur ein Wort daraus gebetet hat am Kreuz, sondern den ganzen Psalm, also nicht nur das Wort mein Gott, warum hast du mich verlassen, sondern wahrscheinlich hat der Herr Jesus am Kreuz diesen ganzen Leidenspsalm, der ja ein messianischer Psalm ist, gebetet. Da heißt es in Vers 13, gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umringt. Hier geht es um feindliche Mächte, um Mächte der Finsternis. Stiere und Büffel, die also Hörner haben. Und Vers 22, hilf mir aus dem Rachen des Löwen und vor den Hörnern wilder Stiere. Und dann kommt die Wende in diesem Psalm, du hast mich erhört. Wunderbar, du hast mich erhört. Also hilf mir aus dem Rachen des Löwen und vor den Hörnern wilder Stiere. Die Hörner sind also hier ein Symbol für gottfeindliche Mächte. Und hier in unserem Abschnitt, im Propheten Zacharia, handelt es sich um politische Mächte, von denen Israel von allen Seiten, es sind vier Hörner hier, von allen Seiten bedrängt und beherrscht wird. Das Volk Israel wurde von Anfang an angefeindet. Das lesen wir in Psalm 129, in den Versen 1 bis 3. Sie haben mich oft bedrängt, von meiner Jugend auf, so sage Israel. Sie haben mich oft bedrängt, von meiner Jugend auf, aber sie haben mich nicht überwältigt. Die Pflüger haben auf meinem Rücken geackert und ihre Furchen langgezogen. Gott hatte Israel einen Vorzug vor allen Völkern gegeben. Und das rief den Hass der Völkerwelt auf den Plan. Gott liebt Israel in einer ganz besonderen, in einer ganz speziellen Weise. Er nennt Israel seinen Sohn. Dazu Hosea Kapitel 11, Vers 1. Als Israel jung war, hatte ich ihn lieb und rief ihn, meinen Sohn, aus Ägypten. Das ist ein Wort, das Matthäus, der Evangelist Matthäus, unter der Leitung des Heiligen Geistes auf unseren Herrn Jesus Christus bezieht. Als Israel jung war, hatte ich ihn lieb und rief ihn, meinen Sohn, aus Ägypten. Matthäus bezieht es also auf diesen Umstand, dass der Herr Jesus als Kind aus Ägypten dann wieder zurückkam nach Nazareth. Aber es bezieht sich zunächst einmal auf das Volk Israel. So müssen wir es zunächst einmal anwenden. Israel wird hier also Sohn genannt. Ich rief ihn meinen Sohn aus Ägypten. Israel wird als erstgeborener Sohn bezeichnet in 2. Mose Kapitel 4, Vers 22. Und du sollst zu ihm sagen, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Wir sehen also, Israel hat eine bevorzugte Stellung unter der Völkerwelt oder innerhalb der Völkerwelt. Gott hat zu Israel eine besondere Beziehung, eine spezielle Beziehung. Nicht, dass Israel von Natur aus besser wäre als die Völkerwelt, Das macht Paulus ja deutlich im Römerbrief, indem er fragt, welchen Vorzug hat Israel? Keinen. Im Blick auf die Gerechtigkeit vor Gott. Sonst hat Israel manche Vorzüge vor der Völkerwelt, aber im Blick auf die Gerechtigkeit vor Gott hat Israel keinen Vorzug vor der Völkerwelt. Darum sagt Paulus, Römer Kapitel 3, es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und solchen aus den Nationen, also Nichtjuden. Sie sind alle ohne Ausnahme Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht durch seine Gnade, durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Also ohne Ausnahme sind sie alle gleich Sünder vor Gott und werden nur durch das vollbrachte Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus vor Gott gerecht. Ansonsten hat Israel manche Vorzüge vor der Völkerwelt. Auch davon spricht der Apostel Paulus. Sie standen unter einem besonderen Segen Gottes. Weil Israel sollte der Kopf der Völkerwelt sein, nicht der Schwanz, das wird ausdrücklich gesagt. Der Kopf führend sein innerhalb der Völkerwelt. Und das rief natürlich das Misstrauen, den Neid und die Feindschaft der übrigen Völker hervor. Und das ist, das müssen wir festhalten, der tiefste Grund des sogenannten Antisemitismus. Man kann natürlich viele Gründe nennen. Auf der einen Seite werden Gründe genannt, die andere Seite hat auch Gründe für den sogenannten Antisemitismus. In diesen Tagen gab es einen Artikel in der Tageszeitung über dieses Thema. Das ist ja ein ganz aktuelles Thema. Viele führen den Antisemitismus, der jetzt ganz neu aufflammt, auf die sogenannten Migranten zurück. Also man versteht den Antisemitismus auf dem Hintergrund der Migration. Aber auch in unserem Volk selbst schlummert hier und da der sogenannte Antisemitismus. Wer meint, das sei nach dem Zweiten Weltkrieg eine überwundene Angelegenheit, der irrt sich. Tief im Herzen unseres Volkes steckt dieser sogenannte Antisemitismus. Aber welche Gründe man auch immer nennen mag, sie kommen alle zu kurz. Der Antisemitismus hat seinen tiefsten Grund in der Erwählung Israels als spezielles Volk Gottes in dieser Welt. Gott hat seine Geschichte mit seinem Volk Israel und will es auch zum Segen setzen für die ganze Völkerwelt. Das war Gottes Absicht. Dass dieses Volk das zunächst einmal nicht begriffen hat und auch an dieser Stelle versagt hat, das lehrt die Geschichte, das lehrt die Bibel und auch die weitere Geschichte dieses Volkes und der Völkerwelt. Aber das war grundsätzlich Gottes Absicht für Israel und die Völkerwelt. Gott hat dieses Volk erwählt. So liegt auch in der Erwählung der Gemeinde Jesu vor Grundlegung der Welt der tiefste Grund dafür, dass die Welt uns hasst. Das ist nicht immer so offenbar. Das ist klar. Das ist auch nicht immer so offenbar gewesen im Laufe der Kirchengeschichte, dass die Welt die Gemeinde Jesu hasst. Die Gemeinde Jesu hat hier und da auch Anerkennung empfangen von Seiten der Welt. Und das ist auch heute zum Teil noch so, aber im Grunde hasst die Welt die Gemeinde Jesu, weil die Welt Gott hasst. Sie kennt Gott nicht. Darum kennt sie auch das Wesen der Gemeinde Jesu nicht. Und da, wo Gemeinde Jesu verfolgt wird, wie das ja heute in vielen Ländern dieser Welt geschieht, da wird das besonders offenbar, dass die Welt die Gemeinde Jesu hasst. Es kann gar nicht anders sein. Das wird auch mit zunehmender Zeit immer mehr deutlich und sichtbar werden. Und so ist es auch im Verhältnis der Völkerwelt dem Volk Israel gegenüber. Ob es damals die Kanaaniter waren, oder die Philister, die Midianiter oder die Moabiter oder eben die großen Mächte, Assur, Babylon, Persien, Griechenland und Rom, immer bekam Israel den Hass der Völkerwelt zu spüren. Und die letztgenannten vier Großmächte, Babel, Persien, Griechenland und Rom, sind hier in diesem Abschnitt im Propheten Sacharja wohl gemeint, wenn hier von den vier Hörnern die Rede ist, die ja bereits auch beim Propheten Daniel erwähnt werden, diese Völker. Wobei das Römische Reich seine Fortsetzung im modernen Europa findet. Welch eine Leidensgeschichte hat das Volk Israel, hat das Volk der Juden im Laufe der Geschichte durchmachen müssen. Es hat jemand die Verfolgungen der Juden vom 14. Januar bis zum 27. Dezember quer durch die vergangenen Jahrhunderte kalendarisch aufgelistet. Eine Kette von erschütternden Ereignissen. Und ähnlich ist es ja auch mit der Gemeinde Jesu, gerade auch in dem vergangenen Jahrhundert. Es gab wohl im vergangenen Jahrhundert, im 20. Jahrhundert, die meisten Christenverfolgungen im Laufe der Geschichte. Und es findet auch heute seine Fortsetzung. Wir fragen uns, und das ist nun wichtig, wir fragen uns, wozu soll dieses Handeln Gottes mit seinem Volk Israel denn eigentlich dienen? Also zunächst einmal halten wir fest, es besteht schon immer diese Bedrohung für Israel von Seiten der Nationen, der Völkerwelt. Das wird hier sehr deutlich, und ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, da waren vier Hörner, diese weltlichen Mächte, und ich sprach zu dem Engel, der mit mir redete: Wer sind diese? Er sprach zu mir: Es sind die Hörner, die Juda, das ist Israel, und Jerusalem zerstreut haben. Dann fragen wir uns, was steckt denn nun eigentlich dahinter? Welche sind die Absichten Gottes mit seinem Volk? Und daraus können wir für Gemeinde Jesu und auch für uns ganz persönlich Entscheidendes lernen. Hat das Ganze überhaupt einen Sinn? Natürlich hat das einen Sinn, ja. Alles, was Gott tut, hat einen Sinn. Seine Heilsgeschichte hat einen Sinn, einen tiefen Sinn. Gott verfolgt ganz bestimmte Absichten damit. Das wissen wir auch aus persönlicher Erfahrung. Und es ist wichtig, dass wir das erkennen, sowohl persönlich als auch im Blick auf das Handeln Gottes mit dieser Welt, mit Israel und den Nationen. Wenn wir das wissen, welche Absichten Gott verfolgt, dann ist dem ganzen Leid damit schon die Spitze gebrochen. Das wissen wir aus eigener Erfahrung. Wenn mir also etwas Leidvolles begegnet und ich erkenne, welche Absicht Gott damit verfolgt in meinem Leben, dann wird das Leiden für mich erträglich. Nur nicht immer erkennen wir das so detailliert, was Gott denn eigentlich mir und den Beteiligten mit bestimmten Ereignissen zu sagen hat. Nicht immer erkennen wir das sofort, manchmal im Nachhinein. Manchmal können wir auch nur im Nachhinein vermuten, welche Absicht Gott damit verfolgt hat. Aber eins können wir sicher sagen. Und die Bibel gibt uns immer wieder grundsätzliche Aussagen, die uns helfen können, die uns trösten können und stärken können. Wir greifen zu einem Wort aus dem Römerbrief, das uns allen, den meisten unter uns, ganz gewiss bekannt ist. Wir wissen aber, sagt Paulus. Er sagt nicht, wir vermuten, sondern wir wissen, es ist ihm eine absolute Gewissheit, dass denen, die Gott lieben, das sind solche, die Gott von Vergrundlegung der Welt erwählt hat, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, Vergebung ihrer Sünden empfangen haben und Gott lieben, von Herzen lieben. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, ohne Ausnahme, alle Dinge zum göttlich Besten dienen. Was meint Paulus mit dem göttlich Besten? Nun, der Zusammenhang im 8. Kapitel des Römerbriefes macht deutlich, dass das göttlich Beste die Vollendung ist. Das heißt, alle Dinge im Leben der Gemeinde Jesu sollen mit dazu beitragen, dass die Gemeinde Jesu zum Ziel ewiger Herrlichkeit gelangt. Jetzt schon umgestaltet wird in das Bild Christi. Das betrifft den Bereich der Heiligung, aber dem Zusammenhang nach geht es hier in erster Linie um die Vollendung der Gemeinde Jesu, um das Erreichen der ewigen Herrlichkeit. Und Gott führt seine Gemeinde zum Ziel ewiger Herrlichkeit durch mancherlei notvolle Wege, durch die dunklen Täler, von denen David spricht im Psalm 23, und alle Dinge, die ihnen auf diesem Weg begegnen, müssen, ohne Ausnahme, müssen der Gemeinde Jesu zu dem Ziel dienen, dass sie die Herrlichkeit erreichen. Das ist Gottes Absicht. Und wenn ich das weiß und wenn ich das anwenden kann auf mein persönliches Leben, dann ist mir sehr, sehr geholfen. Das ist ein starker Trost. Wenn ich in konkreten Situationen, in leidvollen Erfahrungen sagen kann, das muss mir jetzt zum Besten dienen, nach dem ewigen Ratschluss Gottes. Gott will mich dadurch zum Ziel ewiger Herrlichkeit führen. Und so hat Gott seinen Plan mit Israel und will dieses Volk dahin führen, dass es Jesus als den Messias erkennt, als den Christus Gottes. Und auch mit der Völkerwelt hat Gott noch seinen Plan. Es muss dazu dienen, dass Gottes Ratschluss in Erfüllung geht. Darum eben auch die Bedrohungen Israels von Seiten der sogenannten Nationen, der Völkerwelt. Wir haben hier in Vers 2 eine weitere klare Antwort auf die Frage, warum geschieht denn nun das Ganze, indem es hier heißt, und ich sprach zu dem Engel, der mit mir redete, wer sind diese? Er sprach zu mir, es sind die Hörner, die Juda, das ist Israel und Jerusalem, zerstreut haben. Das heißt also, die Antwort, die hier dieser Text gibt, das Wort Gottes uns gibt, lautet, Gott will sein Volk zerstreuen. Was ist denn hier in diesem Zusammenhang damit gemeint? Wenn ein Heer zerstreut wurde, dann wurde es besiegt, dann wurde es seiner Kraft beraubt. Und genau das ist es, was hier ausgesagt werden soll. Israel soll durch die Bedrohung von Seiten der Völkerwelt seiner Kraft beraubt werden. Das heißt, Gott führt Israel in solche Situationen hinein, wo es sich nur noch auf den lebendigen Gott verlassen kann. Sie sind ja bis an die Zähne bewaffnet, ja. Sie haben ja die best ausgerüstete Armee, die es überhaupt gibt in dieser Welt. Sie verlassen sich auf ihre Fähigkeiten. Sie verlassen sich auf ihre Waffen, die sie haben. Aber sie verlassen sich nicht auf den lebendigen Gott. Das ist das große Problem. Und darum wird Gott dieses Volk noch in eine so große Trübsal hineinführen, davon spricht der Prophet Zacharja, dass ihnen alle Stützen genommen werden. All das, worauf sie ihr Vertrauen setzen. Auch sogenannte befreundete Nationen werden sie verlieren. Sie werden also ganz isoliert und ganz einsam werden und werden auf nichts anderes mehr ihr Vertrauen setzen können als auf den lebendigen Gott. Das wird die Zeit sein, in der der heilige Überrest den Herrn Jesus Christus als den Erlöser erkennen wird. Sie werden ihn sehen, in den sie gestochen haben. Endlich werden ihnen die Augen geöffnet für die Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus, für seine Messianität. Und sie werden weinen, sie werden klagen, wie man klagt um einen erstgeborenen Sohn. Sie werden zutiefst Reue empfinden und Traurigkeit, dass sie diesen Gottessohn abgelehnt haben. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Gott muss dieses Volk schwach machen. Gott muss diesem Volk die eigene Kraft nehmen. Und das ist Gottes Handeln insgesamt mit Israel, mit der Völkerwelt und auch mit der Gemeinde Jesu und auch mit dir und mir ganz persönlich. Wenn du einmal unter diesem Gesichtspunkt das Handeln Gottes einordnest in deinem Leben, wirst du reich getröstet. Ich habe gestern noch einiges gelesen, rein zufällig war das, aus vergangenen Zeiten, was ich mir einmal aufgeschrieben habe, liegt schon 20 Jahre ungefähr zurück, war eine ganz, ganz notvolle Zeit für uns. Und dann dachte ich daran, als ich hier an diesen Text kam, dann dachte ich daran, du führtest uns in Nöte und nahmst uns unsere Kraft. Auf keine andere Weise hättest du es sonst geschafft. Das ist der Grund dafür, dass Gott dich und mich in Nöte hineinführt, um uns unsere eigene Kraft zu rauben, um uns all das zu nehmen, worauf wir so gerne unser Vertrauen setzen. Greifen wir heraus das Kernstück des Wortes Gottes, des Evangeliums, die Glaubensgerechtigkeit. Wie lange hat das gedauert, bis Gott dich und mich dahin gebracht hat, durch manche notvollen Erfahrungen, dass wir unser Vertrauen nicht mehr setzten auf unsere eigene fromme Leistung, um damit vor Gott zu bestehen, sondern einzig und allein auf das, was Gott in Christus getan hat. Darum geht es ja in der Gerechtigkeit vor Gott, dass alle eigenen Stützen, alle eigene Kraft, all das, was wir so gerne aufweisen vor Gott, um vor ihm bestehen zu können, was wir dann natürlich auch den Menschen gegenüber aufzuweisen haben, so meinen wir zumindest, ja, dass das alles in den Zerbruch hinein muss. Das muss alles erschüttert werden, ihr Lieben. Das muss alles zerbrochen werden, damit uns nur noch eines bleibt, nämlich der Herr Jesus und seine stellvertretende Gerechtigkeit, die uns zugerechnet wird. Dann hängen wir uns an den einen, weil wir nichts mehr haben in uns selbst und um uns herum, woran wir uns hängen können. Da bleibt nur noch einer, und das ist der Gekreuzigte, der Auferstandene, der Erhöhte und der wiederkommende Herr. Dahin will Gott uns haben. Dahin will Gott auch sein Volk Israel haben. Und deshalb auch die Zerbruchswege in der Gemeinde Jesu insgesamt. Dass wir enttäuscht werden, enttäuscht von anderen, enttäuscht von uns selbst. Das Wort Enttäuschung hat ja durchaus eine positive Bedeutung. Die Vorsilbe ent bedeutet frei von Täuschung. Du und ich, wir täuschen uns von Natur aus über uns selbst. Was dachte ich früher, was ich für ein guter Mensch sei? Wenn mir jemand gesagt hätte, du bist verdorben bis ins Letzte hinein, ein Sünder durch und durch, hätte ich das nicht akzeptieren können. Ich habe mich bemüht, das Gute zu tun, meinte es aufrichtig und ehrlich und dergleichen mehr. Dass ich dann meine eigenen Wege gegangen bin, steht auf einem anderen Blatt, aber ich habe eine gute Meinung von mir selbst gehabt. Das hat Gott alles mehr und mehr zerbrochen. Enttäuscht von mir selbst. Ich habe nichts mehr zu bringen. Ich habe Gott nichts anderes zu bringen als den Sohn und das, was er am Kreuz für mich elenden Sünder vollbracht hat. Seht mal, ihr Lieben, das will uns dieser Text zeigen. Das ist Gottes Weg mit Israel. Durch die Bedrohung von Seiten der Völkerwelt will er dieses Volk arm machen in sich selbst, kraftlos und unfähig, sodass es dazu gezwungen ist, um es mal so auszudrücken, gezwungen ist, sein Vertrauen allein auf den lebendigen Gott zu setzen. Diese Wegführungen und diese Erziehungsabsichten beobachten wir ganz besonders auch im Leben eines Jakob. So Gott will, werden wir uns demnächst auch mit der Lebensgeschichte Jakobs befassen, hier in einigen Predigten. Und da wird es ganz besonders deutlich, wie Gott seine Leute erzieht. Jakob war ein starker Mann, nicht nur körperlich, sondern innerlich stark. Er hatte zwar gute Ziele, seine Ziele waren gut, sie deckten sich sogar mit den Verheißungen Gottes, die ihm gegeben worden waren. Aber er versuchte, diese Ziele in eigener Kraft zu erreichen. Und Gott musste das alles zerschlagen. Am Ende seines Lebens sagte er zu Pharao, meine Tage sind wenige gewesen und böse. Was hat dieser Mann alles durchmachen müssen? Mit seinen eigenen Söhnen? Ganz besonders mit seinen eigenen Söhnen, ja. Als Folge seines Ungehorsams, mit seinen beiden Frauen, mit seinen Nebenfrauen und so weiter. Gott führt diesen Jakob Zerbruchswege. Bei Isaak finden wir das nicht in dieser Weise. Hier dürfen wir etwas anderes lernen bei Isaak, dass nämlich alles, was uns zukommt, als Geschenk zu uns kommt. Bei Jakob lernen wir, dass Gott das verwirklicht auf den Wegen der Erziehung. Gott führt Zerbruchswege. Er raubt dem Jakob die eigene Kraft, dass er sich nur noch hängen kann an seinen Gott. Und unsere Glaubensväter haben das erkannt, dass das im Grunde genommen das Wesen des Glaubens ist, dass man sich hängt an den Herrn Jesus Christus, weil man in sich selbst schwach und ohnmächtig geworden ist. Man hängt sich an ihn. Und das ist nicht ein Muss, ihr Lieben. Das ist Seligkeit. Das ist Glückseligkeit, wenn man niemand anderen mehr hat als ihn und seine Gnade. Wenn man von nichts anderem mehr leben möchte als von seiner Gnade. Das ist Glückseligkeit. Jetzt schon, hier, in dieser Zeit. Wie wird das einmal im Himmel sein, wenn wir ihn und seine Herrlichkeit schauen? In vollkommener Weise. Gott macht uns also bettelarm. Lest einmal darauf hin, 5. Mose Kapitel 8 durch. Gott führt sein Volk durch die Wüste, um es bettelarm zu machen. Selig sind die bettelarm sind in sich selbst, in ihrem Verhältnis zu Gott, nichts anderes als elende Sünder, denn ihrer ist das Himmelreich. Und so wird Gott sein Volk am Ende der Tage in große Bedrängnis bringen, in die Drangsal Jakobs führen, um ihm die eigene Kraft zu rauben und ihm seine Herrlichkeit, die Kraft und Macht und Herrlichkeit des gekreuzigten und auferstandenen Herrn zu offenbaren. Weil sich unsere Natur dagegen sträubt, darum haben wir grundsätzlich auch immer wieder Probleme mit dem Evangelium an sich. Darum ist es von Natur aus uns ein Ärgernis. Haben wir das alles schon gespürt? Ich habe neulich schon einmal darauf hingewiesen, wie wichtig das ist, dass wir das spüren, dass wir das erfahren in unserem Empfinden, dass das Evangelium etwas ist, das wir von Natur aus ablehnen. Es ist uns ein Ärgernis. Den Juden war es ein Ärgernis, den Griechen, stellvertretend für die Nationen, war es eine Torheit. Wir mögen das Evangelium von Natur aus nicht. Warum? Nun, es hat seinen Grund darin, weil es uns die eigene Kraft und die eigene Gerechtigkeit raubt zunächst einmal. Und das wollen wir nicht. Ja? Man sagt von Katzen, dass sie ein zähes Leben haben. Wir haben auch solch ein zähes Leben. Wir wollen das nicht. Wir wollen lieber etwas vor Gott bringen können. Aber Gott lässt sich seine Ehre von niemandem nehmen. Gott will die Ehre ganz alleine haben, den Ruhm ganz alleine. Und deshalb hat er das Erlösungswerk ganz alleine vollbracht in seinem Sohn, um sich darin zu verherrlichen. Ihr Lieben, ich müsste jetzt zu dem nächsten Punkt kommen. Ich wage es noch, in der Hoffnung, dass ich mich kurz fassen kann, um uns nicht zu überfordern. Das sind also die Hörner, die vier Hörner, als Bedrohung der Völkerwelt, beziehungsweise Israels durch die Völkerwelt. Und dann ist hier von den Schmieden die Rede. Und der Herr zeigte mir vier Schmiede, da sprach ich, was wollen die machen? Er sprach, jene sind die Hörner, die Juda so zerstreut haben, dass niemand sein Haupt hat erheben können. Wenn jemand sein Haupt erhebt, ein Zeichen auch von Stolz, Israels Stolz muss zerbrochen werden, dass niemand sein Haupt hat erheben können. Diese aber sind gekommen, diese Schmiede, jene abzuschrecken und die Hörner der Völker abzuschlagen, die ihr Horn gegen das Land Juda erhoben haben, um es zu zerstreuen. Hier bekommen also die Widersacher, die Gegner, die Feinde des Volkes Israel die Schmiede, um von ihnen in die Schranken gewiesen zu werden, um von ihnen besiegt und überführt zu werden. Die großen Weltmächte werden für Israel gleichzeitig Hörner und Schmiede, die Gott gebraucht. So wurde das Horn Babel durch den Schmied Persien abgeschlagen und so weiter. Und vor circa 70 Jahren, so könnte man sagen, fand Nazi-Deutschland seinen Schmied in den sogenannten Alliierten. Wir könnten versuchen, andere Beispiele zu sammeln, wie Gott den Feinden Israels, wie Gott den Feinden seiner Gemeinde in der Vergangenheit begegnet ist. Wir denken an den Schmied Luther, durch den das damalige Papsttum ins Wanken geriet. Immer hat Gott für die Gegner Israels, für die Feinde Israels, für die Feinde der Gemeinde Jesu eine Antwort parat. Für alle, die der Gemeinde Jesu Schaden zuführen, hier Israel, Schaden zufügen, hat Gott eine Antwort parat. Irgendeinen Schmied. Er hat immer passende Werkzeuge, seien es einzelne, die Gott gebraucht, oder ganze Bewegungen. Und das ist natürlich auch ein großer Trost. Ein Trost für, im Blick auf das Volk Israel, ein Trost auch für Gemeinde Jesu, für uns persönlich auch, wenn wir mit solchen Feinden zu tun haben. Ein Trost ist es, zu wissen, welche Absichten Gott verfolgt, und ein Trost ist zu wissen, dass Gott zu seiner Zeit mit den Feinden der Gemeinde Jesu reden wird. Er wird es tun, auch mit unseren Feinden, mit denen, die uns Böses zufügen und Böses wollen, wird Gott zu seiner Zeit reden. Gott macht seine Rechnung nicht immer sofort, ihr Lieben. Gott hat viel Geduld, um Menschen zurechtzubringen, mit ihnen zu reden, sie zur Buße zu führen, sie zur Umkehr zu bringen. Aber wenn das dann nicht geschieht, dann greift er irgendwann doch ein. Schaffe mir Recht vor meinem Widersacher. So dürfen wir beten. Schaffe mir Recht vor meinem Widersacher. Und Gott will dieses Gebet ganz gewiss zu seiner Zeit erhören. Wir dürfen beten für unsere Feinde, dass Gott sie segnet, dass Gott sie zur Buße führt, dass sie einen guten Weg finden. Aber wir dürfen auch beten: Herr, schaffe uns Recht vor unseren Widersachern. Trost also für Israel, Trost für die Gemeinde Jesu, Trost für dich und für mich ganz persönlich. Wenn Gott sein Ziel mit uns erreicht hat, wird er die Zuchtrute wegtun, wird seine Herrlichkeit darin offenbaren, dass er uns auch wieder bessere Zeiten schenkt, schönere, angenehmere Zeiten. Und wenn nicht hier, dann ganz gewiss im Himmel, in der himmlischen Herrlichkeit. Nicht von Herzen demütigt er sein Volk, sondern sein Ziel ist es, dass er uns gebe Zukunft und Hoffnung. Amen.